Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Das Vernichtungslager Auschwitz, der Inbegriff des Bösen, des Naziterrors, des unaussprechlichen Verbrechens gegen die Menschlichkeit, des Völkermordes vor allem an jüdischen Frauen, Männern und Kindern, des Holocaust, der Shoah. Heute vor 75 Jahren erreichten russische Soldaten das deutsche Lager im heutigen Polen und befreiten die Überlebenden dort und später auch aus anderen Lagern. Pawel Taussig war einer von ihnen und heute erinnert er sich.
Es war ein großer Jubel. Ich konnte nur langsam durch den Schlamm, habe begriffen, wir sind frei. Wir hatten alle riesige Freude und haben uns dann entschlossen, am nächsten Morgen Richtung Osten loszumarschieren, um möglichst also bald wieder zu Hause zu sein.
Der Auschwitz-Überlebende Pawel Taussig, einer von jenen, die der Bundespräsident heute nach Auschwitz eingeladen hat, zum gemeinsamen Gedenken, über das wir gleich berichten wollen, mit Mario Dubovicek am Mikrofon. Herzlich willkommen. Das Coronavirus in China breitet sich aus. Die Bundesregierung plant, Deutsche bei der Ausreise aus der betroffenen Provinz zu unterstützen. Das Impeachment-Verfahren gegen US-Präsident Donald Trump geht weiter und in Slowenien tritt der Ministerpräsident zurück. Und unser Hintergrund ab 1840 blickt auf 10 Jahre Aufarbeitung sexueller Gewalt gegen Kinder. Überlebende wie Pawel Taussig legten heute Rosen nieder in Auschwitz, erinnerten an die Befreiung vom Naziterror gemeinsam mit dem Bundespräsidenten und vielen anderen. Unser Polen-Korrespondent Florian Kellermann ist in Auschwitz, verfolgt das Gedenken für uns. In welchem Rahmen findet es heute statt? Wer spricht?
Ja, die zentrale Gedenkfeier hat stattgefunden auf dem Gelände Auschwitz II, das ja auch Birkenau genannt wird. Da wurde ein großes Zelt aufgebaut, das auch über dieses Tor ging, das man immer wieder sieht auf Fotos, wo die Gleise hindurchführten, wo die Güterwaggons ankamen mit den neuen Gefangenen. Die Gäste saßen also quasi auf diesen Gleisen, auf der Rampe, auf der ehemaligen Rampe, wo die Menschen dann ausgeladen und selektiert worden sind, wo also der Großteil von ihnen auch direkt in den Tod geschickt worden ist. Gesprochen haben der polnische Präsident Andrzej Duda, der Präsident des jüdischen Weltkongresses Ronald Lauder, vor allem aber 4 Überlebende. Und diese Reden der Überlebenden waren wirklich sehr beeindruckend. Also Dagan Batsheva, eine 94-Jährige, die in Lodz geboren wurde, hat also erzählt, wie entwürdigend das war. Das Entwürdigendste war gleich am Anfang, dass ihr die Haare geschoren worden sind, dass sie also ihrer Würde, ihrer Menschlichkeit beraubt worden ist. Und sie hat dann auch die schlimmen Arbeiten, den Hunger und so weiter beschrieben, das Grauen, das sie hier erlebt hat in Auschwitz.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist heute auch in Auschwitz. Auf großer Bühne redet er dort nicht und hat dennoch eine Botschaft. Welche?
Ja, er hat gesagt, die Worte und Taten mögen heute andere sein, aber das Böse ist das Gleiche. Das heißt, das, was damals passiert ist, ich formuliere es jetzt ein bisschen um, könnte heute auch passieren. Es ist eine Mahnung für heute. Und das ist etwas, was auch in den Reden der Überlebenden immer wieder vorgekommen ist. Der Überlebende Marian Turski hat es also sehr präzise beschrieben, wie in den 30er Jahren in Deutschland den Juden Schritt für Schritt ihre Rechte genommen worden sind und wie das eben eine Vorbereitung war, so hat er es dargestellt, auf den Holocaust. Seine Rede stand unter dem Motto, der Holocaust ist nicht vom Himmel gefallen, sondern er kam eben in kleinen Schritten und wir müssen aufpassen, dass wir es erkennen, sollte sich irgendwo in der Welt die Menschheit wieder auf diesen Weg begeben.
Vergangene Woche in Israel beim Holocaust-Forum, da hat Steinmeier gesprochen, auch auf großer Bühne. Viel beachtete Worte waren das. Aber das Gedenken in Israel wird in Polen weiter kritisch gesehen. Warum?
Ja, das Problem war eben für Polen, dass dort der russische Präsident Wladimir Putin gesprochen hat. Und der hat eben im Vorfeld doch einige Dinge gesagt, die man als absurd bezeichnen muss. Der hat Polen vorgeworfen, Mitschuld zu sein am Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und auch die Polen in Zusammenhang mit dem Holocaust gebracht. Und deswegen ist der polnische Präsident Andrzej Duda nicht nach Yad Vashem gefahren, hat dort nicht teilgenommen. Und man konnte seine Rede heute hier in Auschwitz in gewisser Weise als Replik verstehen. Also er hat hervorgehoben, wie viele Polen Juden gerettet haben und auch die polnischen Emissäre genannt. aus dem polnischen Untergrund, die die Alliierten frühzeitig darüber informiert haben, dass die Judenvernichtung stattfindet.
Polen hat ja vor 2 Jahren ein Gesetz beschlossen, das es verboten hatte, zu behaupten, dass Polen mitverantwortlich für den Holocaust gewesen sei. Das hat zu einem heftigen Streit mit Israel geführt. Inzwischen ist das Gesetz entschärft worden. Hat das heute trotzdem nachgewirkt?
Ja, es hat insofern nachgewirkt, als es eben etwas in Gang gesetzt hat, was zu Streitigkeiten geführt hat und was wiederum das Ergebnis war, dass eben dieses Ereignis heute hier in Auschwitz nicht den Rang hatte, den es hätte haben können. Es war von den 4 alliierten Siegerstaaten kein einziges Staatsoberhaupt anwesend. Das heißt, die Veranstaltung hatte zumindest offiziell nicht den Rang, den sie hätte haben sollen, dem Datum gemäß. Allerdings, ich habe es jetzt erlebt und muss sagen, die Tatsache, dass dann eben die Überlebenden im Vordergrund gestanden haben, hat der Veranstaltung tatsächlich auch gut getan. Es war dadurch eben eine sehr bewegende, sehr beeindruckende Veranstaltung.
Florian Kellermann meldete sich vom Gedenken in Auschwitz 75 Jahre nach der Befreiung. Nie wieder Auschwitz, nie wieder Hass und Krieg, das vom deutschen Boden ausgeht, das Mantra, das eine Schülergeneration nach der nächsten aus dem Unterricht mit nach Hause nimmt. Doch Antisemitismus und Rechtsradikalismus nehmen längst wieder zu im Deutschen hier und heute. Hass im Netz, rechte Gewalt, Morde wie an Kassels Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Der Hauptverdächtige übrigens bleibt in Untersuchungshaft, obwohl er inzwischen die Tat bestreitet. In diesem Klima der zunehmend verrohten Sprache, der Ressentiments gegenüber Migranten und ja, auch gegenüber Jüdinnen und Juden in Deutschland, muss sich die Alternative für Deutschland unliebsame Fragen gefallen lassen. So habe die AfD eine zentrale Rolle am wachsenden Antisemitismus, sagt etwa Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, und Nadine Lindner berichtet.
Welche Ursachen hat die zunehmende Feindlichkeit Juden gegenüber? Für den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, CSU, ist die Sache gestern Abend in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin klar. Es ist die AfD.
Die Art und Weise, wie insbesondere der Flügel Stück für Stück versucht, etwas hoffähig zu machen, das ist eindeutig eine Vorstufe von Antisemitismus.
Konkrete Beispiele für seinen Vorwurf nennt Söder jedoch nicht. Allerdings gibt es innerhalb der Union auch andere Ansichten zur Ursache von Antisemitismus. CDU-Innenpolitiker Philipp Amthor heute bei NTV.
Das darf man nicht vergessen, dass Antisemitismus natürlich vor allem in muslimisch geprägten Kulturkreisen besonders stark vertreten ist.
Das Bundeskriminalamt sagt jedoch in seiner Statistik zur politisch motivierten Kriminalität, dass antisemitische Straftaten zu knapp 90% rechtsmotiviert sind. Charlotte Knobloch, die Vertreterin der israelitischen Kultusgemeinde in München, meldete sich angesichts des Auschwitz-Gedenktages zu Wort. Sie sieht die AfD in der Mitverantwortung. Es seien vor allem Politiker der AfD, die den Antisemitismus gesät haben und weitersehen, sagte sie der Passauer Neuen Presse. Wie verbreitet also ist Antisemitismus innerhalb der AfD? Diese Debatte hat Markus Söder nun mit seinen Vorwürfen losgetreten. Die Antisemitismusbeauftragte der AfD-Bundestagsfraktion, Beatrix von Storch, sagte auf Nachfrage des Deutschlandfunk-Hauptstadtstudios zu den Vorwürfen von CSU-Chef Söder, dass andere am Antisemitismus in Deutschland schuld seien, vor allem die muslimischen Einwanderer. Das Gutachten des Verfassungsschutzes zur AfD aus dem letzten Jahr geht nur wenig auf Antisemitismusvorwürfe ein. Häufiger wird bei der AfD Feindlichkeit gegenüber Flüchtlingen und/oder Muslimen genannt. Sowohl Partei als auch Fraktionsspitze der AfD hatten heute angesichts des Gedenktages in Veröffentlichungen dazu gemahnt, das Leid der NS-Opfer nicht zu vergessen. Allerdings sticht immer wieder ins Auge, dass AfD-Politiker die Gräueltaten der Nazis relativieren oder verharmlosen. So forderte gestern Stefan Repple, Landtagsabgeordneter der AfD aus Baden-Württemberg, dass Schluss sein müsse mit dem deutschen Schuldkult. Mitglieder der AfD-Landtagsfraktion in Thüringen haben auch in diesem Jahr wieder Hausverbot in der Gedenkstätte des KZ Buchenwald, weil ihre Partei NS-Gräueltaten relativiere. Der Thüringer Landeschef Björn Höcke hatte unter anderem die Aufarbeitung der NS-Zeit als dämliche Bewältigungspolitik bezeichnet. Unterdessen geht die Debatte um Rechtsextremismus in der Bundeswehr weiter. Denn bei rund 550 Bundeswehrsoldaten geht der militärische Abschirmdienst, kurz MAD, einem Verdacht auf Rechtsextremismus nach. Und die Zahlen sind angestiegen. Allein im vergangenen Jahr seien 360 neue Verdachtsfälle hinzugekommen, das sagte der Präsident des MAD, Christoph Kramm, der Welt am Sonntag. Bei insgesamt rund 183.000 Soldaten innerhalb der Bundeswehr. Die höhere Zahl an Verdachtsfällen im Bereich Rechtsextremismus führte Gramm unter anderem darauf zurück, dass genauer hingeschaut werde. Der MAD hat mehr Mittel für Extremismusermittlungen, überprüft werden zum Beispiel jetzt auch Rekruten. Zum anderen gäbe es ein erhöhtes Meldeverhalten. Der Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels sagte heute Morgen im Deutschlandfunk zu möglichen Ursachen:
Das treibt schon auch Soldaten um, also sie wollen das nicht, dass die Bundeswehr in Verruf gebracht wird durch Leute, die sich in einer Weise verhalten, die mit dieser demokratischen Bundeswehr gar nichts zu tun hat, also die vielleicht eher anknüpft an sehr vergangene Zeiten.
Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte am Mittag in Berlin:
Und wir haben natürlich dafür gesorgt, dass alle Neuaufnahmen in der Bundeswehr vorab überprüft werden durch den militärischen Abschirmdienst. All das zeigt meiner Ansicht nach ganz eindeutig, dass wir bereits viele Maßnahmen ergriffen haben.
Der Bericht von Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio. Chinas Führung demonstriert in der Viruskrise Entschlossenheit. Im ganzen Land haben die Behörden heute Aktionspläne vorgestellt, mit denen das Coronavirus bekämpft werden soll. Zunehmend regt sich aber auch Kritik an der Staats- und Parteiführung. Viele Menschen werfen ihr vor, sie nicht rechtzeitig über das Virus informiert zu haben. Steffen Wurzel berichtet aus Shanghai.
Auch Li Keqiang trägt heute einen Mundschutz, wie auf den Aufnahmen der chinesischen Staatsmedien zu sehen ist. Wuhan, Jiayou, ruft er den Umstehenden zu. Auf geht's, Wuhan. Dazu reckt Li die rechte Hand in die Luft. Der chinesische Regierungschef hat sich heute in Wuhan mit Medizinern und Behördenvertretern getroffen. Das kurze Online-Video soll die Entschlossenheit der kommunistischen Staatsführung im Kampf gegen das Virus demonstrieren. Doch auch ganz andere Videos werden dieser Tage massenweise über Social-Media-Netzwerke geteilt. Zum Beispiel eines, auf dem ein etwa 40-jähriger Mann zu sehen ist, der an einem Schalter eines Krankenhauses steht und völlig ausrastet. Die Szene soll in einer Klinik in Wuhan gefilmt worden sein. Der Mann befürchtet offenbar, sich mit dem neuen Coronavirus angesteckt zu haben. Er bittet um einen Termin bei einem Krankenhausarzt. Er will sich am Aufnahmeschalter registrieren lassen, doch die vier Krankenschwestern hinter dem Schalter schicken ihn weg. Keine freien Betten mehr im Krankenhaus, sagen sie. Kein Mediziner sei verfügbar. Was die Szene zusätzlich dramatisch macht, während der um Hilfe suchende Mann nur einen sehr einfachen Mundschutz trägt, haben die Krankenhausmitarbeiterinnen gespenstisch wirkende weiße Hochsicherheits-Ganzkörperanzüge an. Es ist schwer zu sagen, wann und wo Videos wie dieses genau entstanden sind, aber klar ist, im Kampf gegen das Virus läuft in China längst nicht alles so gut organisiert ab, wie von den staatlichen Medien vermittelt wird. Besonders eindrücklich schildert dieser, etwa Mitte 20-Jährige, seine Eindrücke. Er komme aus Wuhan, erzählt er in die Kamera. In einem gut 10 Minuten langen Video spricht er über Erfahrungen und Gedanken der letzten Tage. Wenn man ins Krankenhaus will, um sich auf das Virus testen zu lassen, erzählt er, keine Chance, Chaos. Man muss stundenlang anstehen, bis man drankommt. Sein Gesicht hat der anonyme Videoerzähler hinter einer Gesichtsmaske versteckt. Wohl nicht nur aus medizinischen Gründen, sondern auch, um wegen seiner sehr deutlichen Worte nicht erkannt zu werden und keinen Ärger zu bekommen von den chinesischen Behörden. Warum um alles in der Welt haben uns die zuständigen Behörden nicht eher gesagt, wie gefährlich das Virus ist und dass wir eine Maske tragen sollten, fragt er. Die verantwortlichen Politiker hätten schon längst entlassen werden sollen. Diese und andere Videos zur Viruskrise sind nur kleine Einblicke und Einzelfälle, aber sie zeigen, wie verstört und auch verärgert viele Menschen in China dieser Tage sind. Die Staats- und Parteiführung in Peking dürfte das nervös machen, denn nichts fürchtet sie mehr, als die Kontrolle über die Deutungshoheit in der Krise zu verlieren. Denn alles, was die gesellschaftliche Stabilität und den Allmachtsanspruch der Kommunistischen Partei gefährden könnte, ist für die Führung in Peking gefährlich. Erst recht in einer Krise wie dieser Tage.
Steffen Wurzel berichtete. Insgesamt gehen die chinesischen Behörden von inzwischen gut 2700 Infizierten und mindestens 80 Toten aus. Auch in der Hauptstadt Peking ist ein Mensch den Folgen der Viruserkrankung erlegen. Das Virus hat die abgeriegelte Provinz in Zentralchina also längst verlassen. Dort steht der Nahverkehr weiter still, alle Flüge sind gestrichen und auch der Autoverkehr ruht weitestgehend. Mehrere Staaten wollen ihre Bürgerinnen und Bürger aus Wuhan und dessen Umland herausholen. Auch rund 90 Deutsche sollen dort leben, teilt das Auswärtige Amt mit. Man bereite sich auf eine mögliche Evakuierung vor, sagt Bundesaußenminister Heiko Maas und rät dazu, China Reisen zu verschieben.
Alle Bürgerinnen und Bürger sollten zunächst einmal die Reise- und die Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes aufmerksam verfolgen. Die werden täglich aktualisiert. Und Reisende sollten überlegen, nicht zwingende Reisen nach China zu verschieben oder zu unterlassen. Unsere Botschaft steht mit den Deutschen vor Ort im unmittelbaren Kontakt. Wir gehen von einer zweistelligen Zahl aus. Und wir prüfen und wir bereiten uns auf alle Optionen vor. Das heißt, wir ziehen jetzt auch in Betracht eine mögliche Evakuierung aller ausreisewilligen Deutschen.
Bundesaußenminister Heiko Maas zu den Konsequenzen aus dem Ausbruch des Coronavirus in China. In gut einer halben Stunde wird es fortgesetzt, das Impeachment, das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump. Im Kongress hat heute seine Verteidigung das Wort, doch diese wird überschattet von den Äußerungen des ehemaligen Sicherheitsberaters des Präsidenten, von John Bolton. Thilo Kössler, unser Korrespondent in Washington, was hat Bolton gesagt?
Ja, die New York Times berichtet, was Bolton in seinem Buch schreibt, das im März erscheinen soll. Demnach habe Donald Trump ihm im August gesagt, er werde die 400 Millionen Dollar Militärhilfe für die Ukraine so lange zurückhalten, bis die Ukraine mit der Untersuchung gegen Trumps politischen Rivalen Joe Biden begonnen hat. Diese Aussage bestätigt die Anklage, hat Dobrowischek, dass Trump Druck ausgeübt hat auf die Ukraine, um sich einen persönlichen Vorteil im Wahlkampf zu verschaffen. So begründen die Demokraten in ihrer Anklageschrift den Vorwurf des Machtmissbrauches. Das ist ein Schlag ins Kontor der Verteidigung, die schon am Samstag behauptet hat, nein, es gab dieses sogenannte Quid pro Quo nicht. Es wurde kein Zusammenhang hergestellt zwischen Auszahlung der Militärhilfe und dem Beginn der Untersuchung gegen Joe Biden. Also es ist Bewegung in dieses Verfahren gekommen.
Bewegung, Schlag ins Kontor, sagen Sie. Wie gefährlich kann das für Trump im laufenden Amtsenthebungsverfahren denn werden?
Also jetzt bleibt erstmal abzuwarten, wie die Verteidigung reagiert, ob sie ihre Taktik jetzt ändert. Die Behauptung, es habe keinen Zusammenhang gegeben, lässt sich, Herr Dobrowischek, eigentlich kaum mehr aufrechterhalten. Andererseits, und da wundert man sich, kannte das Weiße Haus das Buch John Boltons. Er hat es am 30. Dezember in einem Vorabdruck eingereicht, um dort prüfen zu lassen, ob eventuell Details der Geheimhaltung unterliegen können. Und das ist jetzt genau der Vorwurf der Demokraten. Donald Trump hat allen Mitarbeitern im Weißen Haus die Aussage verboten im Impeachment. Verfahren. Chuck Schumer hat vorhin gesagt, hier ist da eine riesige Vertuschungsaktion im Gang.
We're all staring a White House cover-up in the face.
Also Boltons Aussage, das ist ganz klar, verleiht der Forderung nach weiteren Zeugen Ausdruck. Es ist ein Argument mehr, um die Vorladung von Bolton als Zeuge zu fordern. Das wollen die Republikaner verhindern. Adam Schiff, der gewissermaßen Delegationsleiter der Demokraten im Senat, hat gesagt, wie kann man jetzt noch behaupten, die Wahrheit ans Licht bringen zu wollen und dann einen Zeugen verhindern gleichzeitig, der direkt etwas zu dem zentralen Vorwurf des Machtmissbrauchs sagen kann.
I don't know how you can explain that you wanted a search for the truth in this trial and say you don't want to hear from a witness who had a direct conversation about the central allegation in the articles of impeachment.
Das heißt, es hängt jetzt alles an den Republikanern. Vier Zeugen, vier Republikaner würden ausreichen, um sich für Zeugen auszusprechen. Das wird im Verlauf dieser Woche spannend und sicherlich hat John Bolton das Verfahren jetzt nochmal gewissermaßen neue Bewegung gebracht.
Können denn die Republikaner, kann das Weiße Haus eine offizielle Aussage Boltons verhindern?
Wow, das ist eine ganz schwierige Frage. Da werden sich die Juristen damit beschäftigen müssen. Der Präsident schäumt, so viel ist sicher. Er hat schon um Mitternacht getwittert, dass er sich gegenüber seinem geschassten nationalen Sicherheitsberater John Bolton nichts hat zu Schulden kommen lassen. Es sei eine Lüge und es gehe Bolton nur darum, sein Buch zu verkaufen. Donald Trump hat vor wenigen Minuten gesagt, er habe das Manuskript noch nicht mal gesehen. Ich habe mich nie gegenüber Bolton geäußert.
So I haven't seen the manuscript, but I can tell you, nothing was ever said to John Bolton, but I have not seen the manuscript.
Also das ist Donald Trump, wie man ihn kennt. Es gibt die eine Fraktion, die sagt, natürlich kann John Bolton aussagen. denn er steht nicht mehr im Diensten des Weißen Hauses, er ist herausgeschmissen worden. Die anderen sagen, Donald Trump hat das Executive Privilege, also die Exekutive, das Privileg des Präsidenten, er kann es ihm natürlich verbieten, auszusagen. Die Frage ist nicht geklärt, damit werden sich Jadrowiczek die Juristen auseinandersetzen müssen.
Thilo Kössler in Washington. Hvala vam in nasvidenje. Danke und auf Wiedersehen. Sloweniens Regierungschef tritt zurück. Die Regierungskrise in Ljubljana währte schon länger, fehlte doch dem Mitte-Links-Bündnis aus 5 Parteien im Parlament eine eigene Mehrheit. Und doch kam der Rücktritt des Premiers heute für viele überraschend. Jetzt steht das EU-Land Slowenien vor Neuwahlen und die rechtsnationale Opposition wittert ihre Chance. Clemens Fehrenkotte berichtet.
Damit gerechnet hatten in der Hauptstadt die wenigsten, als Marjan Čarec am Vormittag in Ljubljana vor die Presse trat, um seinen Rücktritt anzukündigen und für Neuwahlen zu plädieren. Die Menschen um mich herum sprechen mich oft an. Herr Ministerpräsident, tun Sie dieses oder tun Sie jenes oder tun Sie etwas Drittes bitte. Und ich bin mit all diesen Anregungen und Vorschlägen voll einverstanden. Aber mit dieser Regierung kann ich das nicht erreichen. Deshalb ist es am ehrlichsten, wenn wir uns zu Neuwahlen begeben. Und ich werde noch heute meine Rücktrittserklärung in der Staatsversammlung einreichen. In der Staatsversammlung, dem slowenischen Parlament, verfügte die aus 5 Parteien bestehende Koalitionsregierung seit ihrer Bildung im August 2018 über keine eigenständige Mehrheit, sondern war vielmehr auf die Unterstützung der Partei Die Linke angewiesen. Im Spätherbst des letzten Jahres hatte Die Linke allerdings der Regierung diese Zusammenarbeit aufgekündigt. Und damit schien das Verfallsdatum der Minderheitsregierung rasch abzulaufen. Zum Bruch der Koalition kam es indes jetzt erst, weil es einen offenen Konflikt über die Umsetzung der geplanten Reform der Krankenversicherung gab. Čarec und sein Gesundheitsminister sprachen sich dafür aus, freiwillige Zusatzkrankenversicherungen in eine öffentliche Pflichtversicherung zu überführen. Das gebe allerdings der Haushalt nicht her, hielt der Finanzminister dagegen und trat am Montagmorgen von seinem Amt zurück. Marjan Čarec, dessen nach ihm benannte Partei derzeit die beliebteste politische Kraft des Landes ist, zog eine, wenig überraschend, positive Bilanz der vergangenen anderthalbjährigen Regierungszeit. Kurz gesagt, diese Regierung hat vieles überstanden und ich darf sagen, sie war erfolgreich, denn das sehe ich auch bei den Menschen vor Ort. Es liegt nun an Staatspräsident Borut Pachor, ob es zu baldigen Neuwahlen kommen wird. Er kann mit den übrigen Parteien Gespräche führen, ob es zu einer anderen Regierungskoalition kommen könnte. Sollten diese Versuche scheitern, wird mit vorgezogenen Parlamentswahlen im April gerechnet. Der Chef der größten Oppositionspartei, Janez Janša, sprach sich in Ljubljana für einen Neustart aus.
Soweit Clemens Fehrenkotte. Andate avanti, lautet die Botschaft aus der norditalienischen Emilia-Romagna an die Regierenden in Rom. Macht weiter so, denn der Sieg des Mitte-Links-Kandidaten Stefano Bonaccini verschafft der angeschlagenen Koalition in der Hauptstadt zumindest eine Verschnaufpause, während sich die rechte Lega um Matteo Salvini nach der Regionalwahl ihre Wunden leckt. Christine Auerbach berichtet.
Die Region Emilia-Romagna wollte Salvini von den Sozialdemokraten befreien und ganz Italien gleich mit. Wenn seine rechtspopulistische Lega gewinne, werde er die Regierung in Rom zu Fall bringen, hatte Salvini im Wahlkampf versprochen. Dazu kam es nun nicht. Salvinis Lega hat in der Region Emilia-Romagna klar verloren und der parteilose Ministerpräsident Italiens Giuseppe Conte machte klar, wie es in Rom und mit der Regierung weitergehen wird.
Es gibt keine Instabilität.
Es gibt keine Instabilität. So wie wir gestern gearbeitet haben, arbeiten wir heute und morgen. Dennoch zeigte die Wahl am Wochenende, wie zerbrechlich Italiens Regierung ist. Die Allianz zwischen Sozialdemokraten und der Fünf-Sterne-Bewegung ist zerstritten, hat nur eine dünne Mehrheit und ist unbeliebt. Vor allem die Fünf-Sterne-Bewegung verliert seit Monaten an Zustimmung. Bei den Regionalwahlen nun bekamen sie in Emilia-Romagna nur noch 3% der Stimmen, ein Absturz. Bei den Parlamentswahlen 2018 wurde sie noch stärkste Partei im Land. Letzte Woche schon war der Parteichef der Fünf Sterne, Luigi Di Maio, zurückgetreten. Da verlässt einer das sinkende Schiff, kommentierten viele. Ministerpräsident Giuseppe Conte versucht, das schlechte Abschneiden des Regierungspartners so zu erklären.
Il Movimento 5 Stelle non ha conseguito dei risultati brillanti, questo è vero.
Die Fünf Sterne haben keine brillanten Ergebnisse erreicht, aber es gibt da 3 Aspekte. Luigi Di Maio ist während des Wahlkampfes zurückgetreten. Dann hat die Bewegung auch noch kaum Strukturen in den Regionen. Und zum Dritten war es in der Emilia-Romagna bis zum Schluss gar nicht klar, ob sie überhaupt antreten wird. Trotz seiner Niederlage sieht Matteo Salvini das Ende der Koalition in Rom kommen. Ich glaube nicht, dass eine Regierung, die nur mit dem Hass auf mich und die Lega zusammenklebt, Antworten auf die Probleme des Landes geben kann, erklärte er. Dass seine rechte Lega bei den Wahlen in der Emilia-Romagna schlechter abgeschnitten hat als erwartet, liegt auch an der hohen Wahlbeteiligung in der Region. 67% der Wähler haben dort abgestimmt, fast doppelt so viele wie bei den letzten Regionalwahlen. Vor allem die sogenannte Sardinenbewegung hatte seit Wochen die Bürger dazu aufgefordert, zur Wahl zu gehen und sich den Rechten entgegenzustellen. So sehr das Mitte-Links-Bündnis seinen Sieg in Emilia-Romagna feiert, ungetrübt ist er nicht. Bei gleichzeitig stattfindenden Regionalwahlen in der süditalienischen Region Kalabrien haben nämlich die rechten Parteien gewonnen. Die Kandidatin der Partei Forza Italia von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi kam auf mehr als 50% der Stimmen.
Aus Rom, Christine Auerbach. Die Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln in der Ägäis sind vielfach überfüllt. Erstmals seit Monaten hat Griechenland nun Dutzende abgelehnte Asylbewerber in die Türkei zurückgeschickt. Thomas Bormann berichtet.
Wir schieben jetzt regelmäßig abgelehnte Asylbewerber ab, im Durchschnitt 30 am Tag. Das sagte der griechische Vize-Regierungschef Georgiadis heute in einem Interview mit einem Athener Radiosender und verkündete, die neue griechische Regierung unter dem konservativen Regierungschef Mitsotakis mache jetzt ernst mit ihrer neuen Flüchtlingspolitik. Sobald Asylanträge abgelehnt seien, sollen Migranten künftig sofort von griechischen Inseln zurück aufs türkische Festland geschickt werden. Der Vize-Regierungschef zeigte sich zufrieden mit den ersten Abschiebungen. Die Türkei hat alle Migranten zurückgenommen. Die Angst, die Türkei würde das nicht tun, ist falsch. Die Türkei hält sich damit an das Flüchtlingsabkommen, das sie vor 4 Jahren mit der EU geschlossen hatte. Anfang dieses Jahres war in Griechenland ein neues Asylgesetz in Kraft getreten, mit dem Anträge erheblich schneller bearbeitet werden sollen. Auch das werde sofort umgesetzt, sagte Georgiadis. So sei für eine Gruppe von 25 Flüchtlingen, die heute auf der Insel Kos eingetroffen sei, sofort das neue Asylverfahren in Gang gesetzt worden. Wer aus dieser Gruppe kein Asyl bekomme, werde in spätestens 2 Monaten in die Türkei abgeschoben, sagte Georgiadis. Es geht darum, dass bei den Migranten in der Türkei die Botschaft ankommt, in Griechenland hast du keine Chance. Denn wenn sich erst einmal unter den Migranten in der Türkei herumspreche, dass praktisch alle, die auf griechischen Inseln ankommen, wieder abgeschoben werden, dann werde bald kein Migrant mehr die hohen Preise für eine Überfahrt an die Schlepper bezahlen, so der Vize-Regierungschef. Die griechische Regierung hofft, mit dieser Politik den Zustrom von Migranten auf griechische Inseln zu stoppen.
Der Bericht von Thomas Bormann. Und wir bleiben in der Region. Nach dem schweren Erdbeben vom Freitagabend im Südosten der Türkei schwindet die Hoffnung, Überlebende zu finden. Die Rettungskräfte kämpfen gegen die Zeit und frostige Temperaturen. Über 40 Menschen wurden inzwischen tot geborgen. Christian Buttgereit berichtet.
Es sind die ersten chaotischen Minuten nach dem Beben am Freitagabend. Jeder hat die Erschütterung gespürt, doch in der Dunkelheit ist das Ausmaß der Folgen kaum auszumachen. Der 22-jährige Maschinenbaustudent Mahmoud Al-Osman erkennt trotzdem, was zu tun ist.
Als es anfing zu beben, war ich im Fitnessstudio. Ich bin wie alle natürlich rausgerannt. In der Nähe sah ich ein eingestürztes Haus. Ich bin sofort hin und lauschte, ob vielleicht Menschen um Hilfe rufen. Erst hörte ich nichts, doch anschließend habe ich Stimmen vernommen. Ich benutzte mein Handy als Taschenlampe und begann mit meinen bloßen Händen zu buddeln.
Mahmoud ist Syrer und studiert seit 2 Jahren in El Azer. Eigentlich sind Syrer in der Türkei längst nicht mehr so willkommen wie zu Beginn des Bürgerkrieges im südlichen Nachbarland. Doch seit Mahmoud ein türkisches Ehepaar aus den Trümmern befreit hat, ist er im türkischen Fernsehsender CNN ein Held. Erfolgsgeschichten wie diese gab es heute nicht mehr. In den vergangenen Tagen konnten 45 Verschüttete lebendig aus den Trümmern befreit werden. Heute wurden nur noch Tote geborgen. Von den mehr als 1000 Verletzten werden nach offiziellen Angaben noch gut 80 in Krankenhäusern behandelt. Inzwischen hat sich Bauminister Murat Kurum einen Überblick über die Gebäudeschäden verschafft.
Nach aktuellem Stand sind in El Azer 50 Gebäude eingestürzt. 308 weitere wurden stark beschädigt. Davon müssen 22 Gebäude unverzüglich abgerissen werden. In Malatya wiederum sind 155 Gebäude eingestürzt und 1278 Gebäude wurden stark beschädigt. Unser Ziel ist es, spätestens Ende Februar mit dem Bau neuer Wohnhäuser zu beginnen und sie bis Ende dieses Jahres fertigzustellen.
Auffällig ist, dass durch das Beben der Stärke 6,8 nicht ganze Straßenzüge platt gemacht wurden, sondern nur einzelne Gebäude in sich zusammengesackt sind. Für den Erdbebenforscher Şükrü Ersoy von der Istanbuler Yıldız-Universität ist das ein Beleg für Pfusch am Bau.
Ingenieure konstruieren Gebäude so, dass sie im Notfall zwar beschädigt werden können, nicht aber einstürzen und Menschen darunter verschüttet werden. Wenn ein Gebäude aber komplett einstürzt, spricht das für Mängel beim Bau und eine schludrige Bauaufsicht.
Bei Präsident Recep Tayyip Erdogan klang das anders. Auf Kritik angesprochen, sagte er vor seinem Abflug zu einer Auslandsreise:
Depremi durdurma şansınız var mı?
Können wir Erdbeben etwa aufhalten?
Bunu dünyanın hiçbir yeri.
Nein, das kann kein Land der Welt.
Yapması mümkün değil.
Mit dem Bericht von Christian Buttgereit gehen unsere Informationen am Abend zu Ende. Nie wieder Antisemitismus in der Politik der Gegenwart. Ein Kommentar bei uns ab 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Ich bin Mario Dubovicek und wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.